Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften wirksam und gesund zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater.
So, es reicht eben nicht zu sagen, ihr müsst und ihr könnt und ihr sollt, sondern wie gestalten wir gemeinsam das System so, dass die verschiedenen Systemelemente aufeinander so abgestimmt sind, dass es den Menschen auch erlaubt, in dieser Art zu handeln, und zwar durchgängig.
Was Oliver sagte, diese Wirkungsdimensionen auch für die Führung anzuwenden, aber insgesamt eine Bewusstheit dafür zu haben, dass in einem System die Menschen zwar, an denen alles zum Ausdruck kommt, aber nicht die einzigen sind, an denen man arbeiten kann, sollte.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, was sind die Landkarten der Transformation? Für dieses Gespräch habe ich die Beraterinnen und Autorinnen Julia Andersch und Oliver Martin eingeladen. Zu den Personen. Julia Andersch ist eine erfahrene Organisationsentwicklungsberaterin, Mediatorin, Expertin für Identitätsentwicklung und Positionierungsarbeit sowie Leiterin von Lehrgängen in Organisationsentwicklung an Fachhochschulen, Hochschulen und verschiedenen renommierten Instituten. Sie ist Pädagogin, Wirtschafts- und Organisationspsychologin und war über viele Jahre in verschiedenen Führungsfunktionen tätig, in denen sie das Employer Branding, Personalmarketing, Recruiting und die Arbeit an der Organisationskultur intern verantwortet hat. Seit mehr als 15 Jahren ist sie selbstständig tätig und begleitet Organisationen aus verschiedensten Bereichen in ihrer Entwicklung. Oliver Martin ist seit 25 Jahren als Organisationsentwicklungsberater, Mediator und Coach tätig. Er leitet Lehrgänge in Organisationsentwicklung, Mediation und Supervision an Fachhochschulen, Hochschulen und verschiedenen Instituten. Ursprünglich in der Politik tätig, ist er nebst dem Feld der Organisationsentwicklung auch in der Begleitung gesellschaftlicher Entwicklungsprozesse aktiv. Er begleitet Unternehmen aus verschiedenen Branchen in Entwicklungsprozessen, ebenso wie Exekutiven und Verwaltungsleitungen sowie NGO. Beiden gemeinsam ist die Überzeugung, dass Systeme auf eine ganzheitliche, systemische, evolutionäre und potenziell entfaltende Weise gestaltet werden sollten, wenn sie ihr Wofür auf eine menschenwürdige und gesellschaftlich sinnvolle Weise erreichen wollen. Dabei haben sie sich der Verbindung verschiedener systemischer Konzeptionen zu einem integrierten Beratungsansatz verschrieben, den sie in den letzten 10 Jahren ihrer Zusammenarbeit entwickelt und zu dem sie in verschiedenen Fachbüchern und Zeitschriften publiziert haben. Beide sind geschäftsführende GesellschafterInnen bei Trigon Entwicklungsberatung in Luzern und verantworten zusammen mit Gunter Schmidt das Metaforum Sommercamp. Zu ihrem Buch, über das wir heute sprechen wollen. Landkarten der Transformation, syntaktisch hypnosystemische Entwicklungsberatung. Erschienen im Karl Auer Verlag. Wie findet man sich als Führungskraft oder BeraterInnen in der komplexen Landschaft einer Organisation zurecht? Woran orientiert man sich und vor allem, wie navigiert man durch Veränderungs- und Entwicklungsprozesse? Dieses Buch stellt Landkarten zur Verfügung, die es erlauben, jede Organisation, unabhängig von Größe, Branche oder Fragestellung, in ihren Grundstrukturen zu erfassen, Entwicklungsrichtungen zu erkennen und Hinweise für die maßgeschneiderte Gestaltung von Transformationsprozessen zu erhalten. Julia Andersch und Oliver Martin verbinden dazu 3 bewährte Modelle der Organisationsentwicklung. Trigon, systemische Strukturaufstellungen und Hypnosystemik zu einem integrierten Beratungsansatz. Sein Fokus liegt auf Strukturen und ihren Wechselwirkungen sowie auf Ressourcen und Potenzialen. MitarbeiterInnen werden dabei sowohl in ihrer Kognition wie auch in ihrer Intuition angesprochen. Ich weiß, das klingt alles viel und das ist es auch, aber um ein wenig Licht in den Nebel zu bringen, freue ich mich sehr, Sie hier heute begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, liebe Julia und lieber Oliver.
Hallo, lieber Danny, herzlichen Dank für die Einladung.
Hallo Danny, schön mit dir zu sprechen heute.
Hallo ihr beiden. Wir sind alle drei ein bisschen in Urlaubs- und Feiertagsstimmung, denn diese Folge nehmen wir jetzt gerade Christi Himmelfahrt auf. Herrentag, ich habe auch schon zu Hause ein bisschen Ärger gekriegt, dass ich am Feiertag hier bin. Und gleichzeitig freue ich mich, dass ich so ein bisschen die Ruhe habe für das Gespräch mit euch. Ich habe euer Buch schon mehrfach zur Hand genommen. Das war auch nötig, denn das ist ja nicht so einfach schnell durchzulesen. Aber bevor wir auf euer Werk zu sprechen kommen, wärt ihr so lieb und würdet euch nochmal mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie ihr die Menschen wurdet, die ihr heute seid.
Ja, das ist ja immer eine spannende Frage und ich versuche es jetzt einfach ganz spontan zu beantworten. Ich bin jetzt seit rund 25 Jahren Organisationsentwicklungsberater, Mediator und Coach und hätte vor 30 Jahren aber noch nicht gewusst, dass es diesen Beruf überhaupt gibt. Das heißt, ich bin ganz woanders hergekommen. Ich habe mal eine kaufmännische Ausbildung gemacht und bin dann in die Politik geraten, war sehr politisch aktiv, wurde dann auch Geschäftsführer einer Partei als sehr junger Mann. Und ich erzähle das deswegen, weil ich dahin gegangen bin, weil mir die Themen Gerechtigkeit und auch Mitwirkung, Teilhabe und so weiter wichtig waren. Und im Laufe dieser politischen Arbeit, die mich sehr geprägt hat, im Guten wie auch im Schlechten, habe ich gemerkt, dass es zwar vom Ziel her mir immer alles noch wichtig ist, was ich vorher sagte, mit Gerechtigkeit, Teilhabe und so weiter, und gleichzeitig ich den Eindruck gewonnen hatte, so wie das in der Politik läuft und auch so wie ich mich teilweise in dieser Szene verhalte, das ist eigentlich nicht das, was ich will. Und durch einen Konflikt, an dem ich selber beteiligt war, habe ich dann gemerkt, ich will mich mit Konflikten beschäftigen und bin so eigentlich dann auf das Modell von Fritz Glasl gekommen und habe mich dann immer weiter interessiert und bis ich dann irgendwann eine UE-Ausbildung, eine lange gemacht habe, auch bei Fritz Glasl, und da ist für mich eine völlig neue Welt aufgegangen, wo ich merkte, genau das will ich machen. Ich will mit Menschen gemeinsam Kontexte und Systeme so gestalten, dass sie eben menschenwürdig sind, einem klaren Zweck dienen, aber auf eine Art und Weise, wo Kooperation, Co-Kreation, Augenhöhe, Dialog und wirklich das Miteinander im Fokus ist. Und so bin ich immer tiefer eigentlich dann in dieses Thema Organisationsentwicklung, Mediation, Coaching gekommen. Und ich würde sagen, ich bin heute der Mensch, was das Berufliche angeht, deswegen, weil dieses Streben eigentlich nach Frieden, man könnte das sogar so sagen, ich bin ein sehr friedensbewegter Mensch von meiner Geschichte her, nach Frieden, Gerechtigkeit, gemeinsamem in dieser Arbeit, die ich heute mache, ich das Gefühl habe, ich kann viel mehr dazu beitragen, dass etwas Konstruktives entsteht in den Unternehmen, aber auch auf gesellschaftlicher Ebene, als damals, wo ich das kämpferisch und teilweise auch abwertend in der Politik gemacht habe.
Ja, stark. Da werde ich nochmal drauf eingehen. Da haben wir eine ganz spannende Schnittmenge. Aber Julia, bitte du erst einmal.
Ja, wo fange ich an? Ich fange vielleicht da an, als ich überlegt habe, was ich studiere damals. Und da hatte ich begonnen, Jura zu studieren und war das so geleitet davon, etwas zu tun, um, ich würde sagen, so in einer gewissen Naivität auch, mehr Menschen zu helfen zu können, zu unterstützen. Also es war noch gar nicht so konkret. Das war eher so dieses Gefühl, damit könnte ich so meinen Beitrag leisten. Und dann war der Weg von Jura ging dann eher noch in Arbeits- und Wirtschafts- und Organisationspsychologie und Pädagogik. Und über die Personalabteilungen, wo ich dann als Führungskraft auch war, habe ich erlebt, wie man eigentlich in Systemen dann wieder herausgefordert ist, vor allem auch wenn es die, also ich bin immer wieder in Situationen gekommen, wo wir in Firmenteile integriert wurden oder wo man so das Gefühl bekommen hat, innerhalb, im Erleben, in Konzernen, wer schaut denn auf das Gesamtsystem? Also ich hatte an einem Abend mal, wo ich wieder länger gearbeitet hatte als Führungskraft, wo ich das Recruiting, Personalmarketing und so weiter verantwortet hatte und Employer Branding, hatte mal nämlich die Reinigungsfrau am Abend gefragt, wer ist denn hier verantwortlich für die ganze Show? Und die konnte kein so gutes Deutsch, aber sie wollte einfach wissen, wer da, wenn sie was fragen kann. Und ich dachte mir, irgendwie hat sie wirklich recht. weil da, es war immer so vereinzelt. Es gab hier mal wieder eine Art Veränderung, aber einfach mal eine kurze Reorganisation, die sich dann wieder ein was anderes rausgestellt hatte. Und dann hatte ich, nachdem ich so 10 Jahre lang in so verschiedenen Funktionen war, gedacht, es muss, nein, ich hatte eine Situation, wo ich noch Actionplan schreiben sollte für Probleme, die ich überhaupt nicht hatte. Und da habe ich gemerkt, das kann ich nicht mehr vorleben. Ich hatte ja ein Team mit 16 Leuten, die ich auch weltweit führte. Und ich wollte das, ich habe immer irgendwo eine Wirksamkeit für mich und mein Team in der Organisation spüren können bis zu dem Zeitpunkt. Und da dachte ich dann, nee, ich muss das ändern. Habe dann gekündigt, bin auf Weltreise, war 3 Monate unterwegs. Und dann hat es sich eigentlich so ergeben, dass ich für mich beschlossen habe, ich möchte wirklich wirkungsvolle Beiträge machen können für Organisationen, die das ernst meinen, die Systeme auch zu entwickeln, also ihr System zu entwickeln oder wo die Einflussbereiche so sind, dass diejenigen, die das wollen, unterstützt werden können. Also in einem Konzern ist es was anderes als jetzt in mittelständischen Unternehmen. Und es hatte sich eigentlich dann mehr oder weniger schon so ergeben, es war so vor knapp 15 Jahren, dass ich damit alles so verbunden hatte. Die Organisationsentwicklung, aber auch diese Identitätsentwicklungsarbeit, die ich da gemacht hatte. Und ich hatte für mich, mir selbst vorgenommen, ich arbeite nur noch für Kunden, wo ich denke, dass das wirklich auch von der Werthaltung passt. Und die Werthaltung hatte auch wieder viel mit Gerechtigkeit oder man könnte auch sagen, mit der Gestaltung von menschenwürdigen, menschengemäßen Systemen. Das ist auch das, was uns heute immer noch sehr leitet, zu schauen, wie können wir unterstützen, dass die Organisationen in ihrer Selbsterneuerungskräften so unterstützt sind, dass sie uns möglichst nicht brauchen als Berater. Das ist auch einer der Haltungen, die da schon eigentlich mir wichtig war. Und das hatte sich dann so immer mehr entwickelt, dass ich da auch unter anderem dann mit Trigon Entwicklungsberatung schon gearbeitet hatte und auch wir eigentlich dann schon gemeinsam miteinander angefangen hatten, bestimmte Dinge zu entwickeln und zusammenzubringen.
Ja, spannend. Ich musste jetzt ab und zu ein bisschen schmunzeln, einfach weil es so ein paar Parallelen gab. Also zum einen, ihr sendet nämlich gerade für die Zuhörerin, die beiden sind gerade in München. Da habe ich Staats- und Sozialwissenschaften studiert in München und Schwerpunkt Politik und habe da auch kommunalpolitisch angefangen. Im wunderschönen Putzbrunn, so ein kleiner Vorort bei München, ganz süß, und habe ganz schnell erfahren, und da ging es eigentlich, es war eine gerechtigkeitsorientierte Partei, wie dreckig auf kleinster kommunaler Ebene Politik gemacht wurde und das parteiintern. Das heißt, es war gar nicht der politische Gegner, es waren eigentlich die politischen Freunde, wie man so schön sagt. Genau. Hab selber 2 Praktika im Deutschen Bundestag gemacht bei parlamentarischen Geschäftsführern und bis hin zum Verteidigungsausschuss und habe gemerkt, wie schmutzig dieses Geschäft ist oder wie hart oder wie tough, und habe persönlich gemerkt, dass ich das nicht kann. Also ich kann es gesundheitlich nicht, psychosozial nicht. Deswegen fand ich diese Parallele so spannend. Und gleichzeitig habe ich eine Juristin geheiratet. Es waren einfach gerade spannende Parallelen, also Jura und Politik dicht beieinander, und dann landet man doch irgendwo im Feld der Organisationsentwicklung. Und das bringt uns ja auch zu eurem Buch. In der Vorstellung habe ich auch gesagt, du berätst ja auch NGOs zum Beispiel, und ihr habt das Buch Landkarten der Transformation, syntaktisch-hypnosystemische Entwicklungsberatung herausgebracht. Der Titel wird schon einige an ihre Grenzen führen, also mich eingeschlossen. Vielleicht könnt ihr ein bisschen erklären, wie ist es zu diesem Buch gekommen, was beabsichtigt ihr damit und für wen ist das gedacht?
Ja, ich finde, die Entstehungsgeschichte kann helfen, auch zu verstehen, was wir damit meinen. Also man könnte sagen, ich habe ja, wie ich schon sagte, vorhin kurz bei Fritz Glasl, der ja Trigon Entwicklungsberatung mitgegründet hat, und viele werden Fritz Glasl kennen aus dem Thema Konfliktmanagement, aber hat auch ganz viele Konzepte entwickelt zum Thema Organisationsentwicklung. Und mit denen war ich unterwegs schon einige Jahre, habe dann auf den Hinweis von 2 Trigon-KollegInnen meine erste Weiterbildung dann besucht bei Matthias Wager von Kibet und Insa Sparrer zum Thema systemische Strukturaufstellungen und war von Beginn an fasziniert und gleichzeitig auch erstaunt, wie viel Ähnlichkeit es zwischen den Ideen von den beiden, also Matthias und Insa, und von Trigon, namentlich von Fritz Glasl, gab. Dann habe ich später über Matthias eigentlich und Insa bin ich auf Gunter Schmidt aufmerksam geworden und habe dann begonnen, Ausbildung bei ihm zu machen und habe auch da wieder gemerkt, Mann, das hat wiederum auch sehr viel Ähnlichkeiten mit dem, wie Fritz Glasl bestimmte Dinge versteht. Und dann habe ich Julia kennengelernt, das war etwa zu der Zeit, als ich intensiv mit Gunter Schmidt beschäftigt war und immer noch mit Matthias und Insas Auseinandersetzung und auch mit Stephen Gilligan. Und dann habe ich gemerkt, dass Julia sich mit den ähnlichen Fragen beschäftigt. Und so haben wir eigentlich, würde ich sagen, begonnen ab etwa 2012, 2013 sehr intensiv zu überlegen, ja, wenn diese Dinge Ähnlichkeiten haben, aber doch nicht das Gleiche sind und sich vor allem ergänzen können, wie können wir das zusammenbringen? Und vielleicht setzt du mal fort.
Ja, vielleicht setze ich mal fort. Wieso wollten wir es denn zusammenbringen oder was uns dazu bewegt, das vielleicht, um das zu verstehen? Mein Weg war ja so, dass ich durch Studium und so Fritz Glasl begegnet bin, wo ich ja einen Teil dann in Mediation machte. Und gleichzeitig war ich schon sehr tief drin, mich mit den systemischen Strukturaufstellungen zu befassen und auch habe da viele Verknüpfungen genutzt, um Identitätsentwicklungsprozesse zu machen. Und zwar auch schon da, da hat es so angefangen eigentlich, dass wir nicht nur Experten, also ich war schon aber Expertin für die Positionierungsarbeit, aber das, was wir ja insgesamt im Entwickeln waren, war, wie kann man über bestimmte ganz grundsätzliche Strukturen nachvollziehbare Räume anbieten, in denen man dann in Workshops die Dinge abfragen kann, aber nachher auch wieder vergleichbar verarbeiten kann. Und dass es nicht nur einfach kognitiv ist, sondern dass das, was in einer Organisation da ist, in bestimmte Strukturen fließen kann, Räume öffnen kann und ein tiefer Tauchen ermöglichen kann. Und so kam ich eigentlich von der Arbeit, die ich über die systemischen Strukturaufstellungen und bestimmten Formaten schon machte und habe gemerkt, dass du was Ähnliches gemacht hast aufgrund von jetzt den heutigen in der Buch beschriebenen Wesenselementen und Systemkonzept. Und dann haben wir gemerkt, dass deine Überlegungen und meine sich ergänzen und super zusammenpassen und im Prinzip eigentlich das so von Fritz Glasl und Trigon das Organisationsbild. Also was macht eine Organisation aus? Welche Elemente konstituieren überhaupt eine Organisation kommen und diese anderen Formate, mit denen sich so gut verbinden lassen, dass man dann wiederum gut arbeiten kann darin und dass es sich sehr ergänzt.
Und in dieser Zusammenarbeit haben wir dann eben gemerkt, dass es einfach mal gut wäre, das den Leuten nicht nur beizubringen in Seminaren oder anzuwenden in Beratungsprozessen, sondern das auch für uns so zu greifen, dass es noch leer und lernbarer wird. Matthias Wager spricht bei den systemischen Strukturaufstellungen und Insa Sparrer ebenfalls von einer Grammatik. Also sie verstehen ihre Arbeit als einen Ansatz, der eine Grammatik hat, die erlernbar ist. Und wir haben das übernommen und haben gesagt, wir wollen mit diesem Buch die Verbindung der Trigon-Modelle mit der Hypnosystemik und den grammatischen Ideen des SYST-Instituts so hinkriegen, dass wir eine Art Sprache zur Verfügung stellen, die erlernbar ist den Leserinnen und Lesern oder auch unseren Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmern, nämlich die Schwierigkeit ist ja, wenn man in Organisationen geht, und das wirst du ja gut kennen von deiner Arbeit her, sich zu orientieren. Also viele Menschen haben große Mühe, seien sie jetzt Führungskraft in einer Organisation oder seien sie Beraterin oder Berater, sich zu orientieren und überhaupt mal die ganze Komplexität in einer Organisation zu erfassen. Und über diese Modelle und über diese Ansätze, die Julia auch gerade nochmals erwähnt hat, haben wir gemerkt, da können wir eigentlich uns wunderbar orientieren, unabhängig davon, ob das ein Großkonzern, ein kleines mittelständisches Unternehmen oder eine NGO ist. Und auf einer strukturellen Ebene, wie Julia das gerade genannt hat, oder wir nennen das auch, und das ist Teil des Buchtitels, syntaktischer auf ein System zu blicken. Und mit syntaktisch ist gemeint, Wir blicken auf die zugrunde liegenden Strukturen und Muster und die Inhalte sind nicht primär entscheidend für uns, um zu verstehen, was die Wechselwirkungen im System sind. Das heißt, wir müssen nicht jedes Detail verstehen, das uns jemand schildert, sondern wir können aufgrund bestimmter Modelle und der Art und Weise, wie wir sie verwenden, das Wesentliche erfassen und dem Kunden oder der Kundin dann auch anbieten über Fragen, die wir stellen, so dass Orientierung bei denen auch entsteht, weil die haben ja auch Probleme, sich in ihrem Dschungel und in ihrem Dickicht überhaupt noch bewegen zu können und zu schauen, wo geht's jetzt lang. Und diese Orientierung anbieten zu können, über diese Modelle, die wir jetzt halt eben dann Landkarten der Transformation in der Zusammenfassung nennen, gelingt das eigentlich spielerisch leicht.
Ja, und vielleicht noch so als Ergänzung, diese Arbeit, also diese Entwicklungsarbeit der letzten Jahre ist immer wieder im Wechselspiel entstanden in der Praxis, wo wir selbst als Organisationsentwickler tätig sind und Prozesse begleiten, sei es in kleinen, großen, ganz unterschiedlichen Kontexten und Branchen. Und gleichzeitig sind wir ja auch in der Ausbildung tätig, was wiederum heißt, dass wir uns dort die Frage stellen, wie können wir das, was wir erfahren, was hilfreich ist, so nachvollziehbar machen, dass es erlernbar ist. Und das ist etwas, was wir mit dem Buch letztendlich dann nochmal, weil es gab schon ganz viel, wir haben das ja so über 10 Jahre immer wieder auch in den Ausbildungen, auch mit einzelnen Papieren und so schon als nachlesbar gehabt, aber in der Form, in diesem Zusammenbringen und dann im Prinzip, wenn man in dem Buch sich weiter vertieft und dann vielleicht auch noch, gestern hatte ich erst ein Seminar gegeben, die sagten dann, das ist halt so eine 3D-Version hier und hier spürt man nochmal mit dem ganzen Körper das Buch. Sie hätten das Gefühl, es wäre so ein 3D-Buch hier gewesen. Und einer hat eben auch gesagt, habt ihr hier helfen, diese Landkarten, und sie versteht jetzt, dass es auf der einen Seite den Blick weitet, weil man merkt, dass der Raum aufgeht und gleichzeitig aber auch den Fokus schärft. Wo gucke ich eigentlich hin? Das war eine der Rückmeldungen, die mich selber sehr berührt hat und wo ich dachte, ja, das ist eigentlich genau das, was unsere Idee ist. Den Menschen was an die Hand zu geben, was aber auch nicht leicht ist. Also man muss sich schon auch trainieren darin. Also wenn man das dann liest und wieder übt und wie höre ich zu und wie kann ich das aufgreifen und was kann ich da wieder anbieten? Und das vielleicht auch noch, irgendwann wird die Frage sicher kommen von dir, was dieses Kurative ist. Und das ist sehr verbunden mit der Gesamthaltung, die wir jetzt bei allem, was wir gerade gesagt haben, meinen. Weil wenn wir zuhörend anbieten, und dann kommen wir nachher auf Beispiele und machen das konkreter, dann ist es nie aus der Haltung, wir leiten jetzt was ab, lieber Kunde, und beglücken dich damit. Sondern wir versuchen, Hilfen anzubieten, zu paraphrasieren. Also zu sagen, habe ich Sie richtig verstanden? Bei Ihnen ist derzeit so, dass sich alle für alles verantwortlich fühlen. Und gleichzeitig würden Sie sich wünschen, dass da mehr Ordnung reinkommt, dass mehr Klarheit reinkommt, wer trägt für was die Verantwortung und so weiter.
Ich gehe mal ein bisschen rein oder schilder auch mal die Fremdwahrnehmung, weil hier sind allein in den Zitaten, die hinten bei euch bei eurem Buch sind, sind halt für mich 3 Universen. Also Friedrich Glasel sagt eine konsistente Integrationsleistung. Gunter Schmidt sagt ein herausragendes GPS-System zum Navigieren in unübersichtlichen Landschaften mit schnell wechselnden Wetterbedingungen. Und Matthias Wager von Kiebitz sagt zu diesem Buch, wer dieses Buch liest, hat eine anregende, lehrreiche, lohnende und inspirierende Reise vor sich. Und ich als jemand, der als Wandersmann in der OE quasi gerade begonnen hat, hab natürlich die Bibel von Friedrich Glasel bei mir im Regal stehen, das ja schon ein sehr gutes, ein sehr komplexes Werk ist. Gunter Schmidt mit der Hypnosystemik, wo ich mich jeden Abend durch seine YouTube-Videos durcharbeite. Und gleichzeitig Matthias Wager von Kiebitz, der auch gerade, glaube ich, Tetralemma oder so ein neues Buch rausgebracht hat. Das heißt, das sind ja schon 3 Universen und ihr verbindet die. Das heißt, vielleicht für den, der in der OE einsteigt, ist das nicht sofort alles intuitiv zugänglich, weil man die Welten auch verstehen darf, die dahinter stehen. Und gleichzeitig, ich sag ja auch immer gerne, dass ich liebe ja Visualisierung, habt ihr es hinten in eurem Klappentext geschafft, diese Modelle darzustellen und diese Ebenen darzustellen. Und das ist das, was ich tatsächlich so hilfreich finde. Das heißt, auch wenn man vielleicht als Anfänger, so wie ich, so ein bisschen erstmal überfordert ist mit den ganzen Systemen, mit den Begrifflichkeiten, schafft ihr die Möglichkeit, Orientierung zu geben anhand dieser bildlichen Modelle. Und vielleicht gehen wir da mal rein. Das heißt, ihr habt hier in der Mitte also dieses Dreieck, wo syntaktisch, hypnosystemisch und kurativ steht. Julia hat das gerade schon mal angesprochen, hat mir schon die Überleitung gegeben, dass ihr vielleicht noch mal drauf eingeht, ganz kurz. Wie bringt man diese drei Begriffe zusammen?
Ja, vielleicht einfach noch auch kurz, weil du das schon angesprochen hast mit der Landkarte. Die Landkarte hat ja drei Schichten. Und man könnte sagen, und so machen wir das auch, wenn wir unterrichten und nur 5 Tage haben, dass das, was auf der obersten Schicht ist, sind wiederum schon ganz zentrale Modelle, die ermöglichen, auf der einen Seite eine Organisation zu erfassen, ein Verständnis für die Entwicklungsprinzipien der jeweiligen Organisation, einen Blick darauf zu bekommen und gleichzeitig auch eine zielwegstimmige Prozessschritte vorzuschlagen. Und das ist das auf der obersten Landkarte, was man so sieht an diesen zentralen Modellen. Und das, was du angesprochen hast, ist in der Mitte quasi eine Art Mitliefern von einer Legende. Also wir schlagen eine Art und Weise vor, mit diesen Modellen zu arbeiten, auf die ich gleich dann nochmal komme. Und die Basisschicht, die drunter liegt, kann allen Freudigen sozusagen zur Verfügung gestellt werden, sich da überall weiter in diese Universen zu vertiefen, also im Sinne des noch systemischeren Verwendens oder eben dem Potenzialentfalten oder dem Evolutionären, was alles mit den Universen zu tun hat, die du angesprochen hast, um aber ganz praktisch schon damit arbeiten zu können und erste Erfahrungen machen zu können, reicht es aus, diese ganz zentralen Modelle erstmal so, wenn man jetzt ins Buch einsteigen will, vielleicht zu lesen und wieder mal so aus diesem Blickwinkel zu gucken, was habe ich jetzt gerade gehört, wenn eine Organisation beschrieben wird. Und diese Legende, nach der du jetzt gefragt hast, die ist eben, die besteht aus diesem syntaktischen, also meint, dass wir vorschlagen, anhand von den Modellen, die sehr geeignet dafür sind, das sind eben Modelle, die auf logischen Grundstrukturen basieren und oder Archetypen basieren, zu fokussieren mehr auf die Muster, auf die Strukturen, auf die Kräfte, die wirksam sind, also mehr mit diesem Blickwinkel, um eben in dieser Komplexität sich nicht zu verlieren. Ich meine, du kennst es wahrscheinlich ja auch aus diesen Settings, wenn du mehrere Menschen vor dir hast oder auch vielleicht sogar im Einzelcoaching auch, dass man hier das ganze Gesamtsystem spüren kann. Und wir als Organisationsentwickler kriegen ja auch die Gesamtsystem mit all seinen Nöten, mit all dem, was an Lösungsversuchen schon versucht worden ist und allem, was die Menschen gerade so bewegt. Und die Schilderungen sind meistens so, als ob der Blick auf 1-2 Bäume sind, weil man hier so unglaublich viel da gerade zu tun hat. Und mit diesen Landkarten wollen wir anbieten, mehr so den Blick wieder auf den Wald zu bekommen, um zu sortieren und zu gucken, wo sind die Ansatzpunkte. Und das ist der Charakter vom Syntaktischen.
Und hypnosystemisch meint, so wie wir das jetzt verstehen, dass wir mal grundsätzlich glauben, dass Systeme, egal ob das Individuen, Teams, Abteilungen oder ganze Organisationen sind, das Potenzial haben, aus ihren eigenen Kräften heraus sich selber zu erneuern. Das heißt, diese Idee, die Potenzialhypothese, die Gunter Schmidt ja von Milton Erickson mit übernommen und noch weiter ausgeführt hat, dass auch quasi alles, was schwierig ist in Systemen, als Lösungsversuche betrachtet werden, dass wir schauen, welche Kompetenzen, die vielleicht nicht mehr gesehen werden als solche, können genutzt werden, um erwünschte Zielzustände zu erreichen. Aber auch, dass uns klar ist, dass Erleben durch Aufmerksamkeitsfokussierung entsteht. Das heißt, dass die Fokussierung beispielsweise auf bestimmte Problemkomplexe in einer Organisation vielleicht den Blick verstellen auf Potenziale und auf Ressourcen und dass, wenn wir ganzheitlich über die Landkarten hinschauen, die Aufmerksamkeitsfokussierung vielleicht so verändert werden kann, dass das Potenzial auch genutzt werden kann oder auch, dass das Unwillkürliche in Organisationen genauso eine wichtige Rolle spielt wie im Einzelcoaching oder in der therapeutischen Arbeit mit Menschen und wie dieses Unwillkürliche und dieses intuitive Wissen sehr gut genutzt werden kann, das versteckt sich unter hypnosystemisch. Das heißt, Kurativ hat Julia schon erzählt, also wir bieten Modelle an, nicht weil wir sagen, es ist so, sondern weil wir sagen, schauen wir es doch mal unter dem Blickwinkel an und gucken, ob das einen hilfreichen Unterschied macht. Und diese Legende, wie wir diese Modelle verwenden, diese vier zentralen Modelle der obersten Schicht der Landkarte, macht einen Unterschied. Denn man könnte mit den gleichen Modellen auch ganz semantisch hingucken. Semantisch würde dann heißen, wir schauen jedes Detail an, also mikroskopisch quasi, und lassen uns in die Geschichte hineinsaugen, die uns erzählt wird, anstatt auf die Strukturen der Geschichte zu gucken. Wir könnten auch nicht hypnosystemisch damit arbeiten. Man könnte sehr defizitorientiert damit arbeiten, wenn man wollte. Oder auch halt weniger, dass wir unwillkürliche einbeziehen, sondern vielleicht sehr kognitiv. Und man könnte auch normativ damit arbeiten, statt kurativ, nämlich zu sagen, so muss es sein. Oder deskriptiv, genau so ist es. Das tun wir aber eben nicht, sondern wir schlagen vor, und das ist ein Teil der Verbindung dieser drei Ansätze, es gibt Modelle, die einem helfen, auf die ganz strukturelle Ebene von Organisation, ihrer Entwicklung und der Gestaltung von Entwicklungsprozessen zu blicken. Und das in einer Art und Weise, die den Menschen mit seinem Unwillkürlichen einbezieht, auf grundsätzliche Muster blicken lässt und in einer anbietenden und nicht quasi pushigen Haltung oder festlegenden Haltung, sondern in einer verflüssigenden Form.
Ja, sehr stark. Das war sehr dicht und sehr stark. Und das lass uns mal gerne in die Praxis aufdröseln für den, wie hat gestern Christopher Rauen zu mir gesagt, na Danny, du musst ein bisschen langsamer sprechen, sonst kann ich dir gar nicht folgen, wenn ich nebenbei das Haus putze. Wenn wir das jetzt auf die Beispielebene bringen, das heißt, wir nehmt mal gerne, ihr habt ja auch vier Beispiele im Buch drin, bringt vielleicht mal ein Einsatzszenario, wie das für den Organisationsentwickler in der Praxis aussehen kann.
Ich bringe mal ein aktuelles Kundenbeispiel verfremdet, in dem wir beide mit drin sind. Also stellt euch eine Organisation vor, 600 Leute, die da arbeiten, die sind sehr, sehr stark gewachsen in den letzten paar Jahren, hatten auch einige schwierige Zeiten zu überstehen, und man könnte sagen, diese Organisation ist an einem Punkt angekommen, wo sie zwar nicht zu wenige Kunden haben, also man könnte nicht sagen, das Geschäftsmodell funktioniert nicht mehr, aber wo die Organisation, so wie sie aufgestellt ist, eigentlich, man könnte sagen, chaotisiert. Also es ist nicht mehr klar, wer wofür genau verantwortlich ist, wie die Prozesse aufeinander abgestimmt werden können. Die früher sehr klare Orientierung an Werten, die auch von den Gründern vorgelebt wurde, die besteht nicht mehr, weil die Gründer nicht mehr da sind. Und man könnte auch sagen, dass die strategische Ebene, das heißt die Ziele, die Spielregeln, die Art und Weise, wie Dienstleistungen und bestimmte Zielgruppen betrachtet werden sollen und diese Dienstleistungen erbracht werden sollen, das alles wird zwar gemacht, aber es ist nicht mehr aufeinander abgestimmt und es ist eigentlich ein ziemliches Durcheinander. Und jetzt stell dir vor, du bist der CEO und erzählst uns das eine Stunde ohne Punkt und Komma. Also indem du all deine Nöte schilderst und uns quasi in Anführungszeichen volltextest mit deinen Nöten, mit deinen Problemen. Und für uns, wenn wir mit dieser Landkarte arbeiten, ist das aber überhaupt kein Problem und auch kein Stress, im Gegenteil. Weil alles, was du erzählst, können wir hören über diese Modelle. Also beispielsweise, wenn wir die sieben Wesenselemente nehmen, dann hören wir nicht jetzt auf jedes Detail, das du erzählt hast, sondern wir hören, jetzt spricht er gerade über das Wesenselement Funktion und sagt, dass alles unklar ist, für was die Zuständigkeiten angeht. Da kommt jetzt schon das Modell der Entwicklungsphasen mit rein, wo du in unserer Sprache im Modell der Entwicklungsphasen über das Wesenselement Funktionen sprichst, im Zustand der überreifen Pionierphase.
Weil beispielsweise die Funktionen in unterschiedlichen Entwicklungsphasen wieder ganz unterschiedlich ausgestaltet sind. Also während sie in der Pionierphase gewohnt, also die Funktionen einfach um die Menschen herum entstehen, also was die Menschen können, vielleicht kennst du das auch so an bestimmten Jobs oder so, wo du schon warst oder Freunde, als ich angestellt mal war noch, da habe ich einfach alles das gemacht, was ich konnte. Also Personalentwicklung war dann auch noch plötzlich beim Recruiting dabei. Und dann habe ich noch einmal Coachings gemacht, weil ich eine Coaching-Ausbildung gemacht habe. Dann habe ich eine Mediationsausbildung gemacht, dann habe ich noch die Konflikte begleitet. Und dann war ich plötzlich im Change-Management, obwohl ich ja eigentlich Recruiting... Also als ich dann ging, konnte man die Funktionen in der gleichen Form nicht ersetzen, weil es eigentlich eher immer um die Personen gewachsen ist. Und die Logik von der Differenzierungsphase, also wo es dann darum geht, in einer anderen Handlungslogik die Funktionen zu gestalten, würde bedeuten, dass man sich überhaupt die Frage stellt, welche Funktionen brauchen wir? Für welche Ergebnisse sollen die Antwort stehen? Und welche Tätigkeiten tun die, damit diese Verantwortlichkeiten so verteilt sind und genommen werden auch von den Menschen, dass ihnen klar ist, was ist ihr Beitrag zum großen Ganzen? Das ist eine ganz andere Handlungslogik. Und wenn wir in diesen Kontexten sind, dann sind diese Dinge etwas, wo jetzt nicht diese Organisation die einzige ist, die das so erlebt, wenn sie so einen Übergang vielleicht hat, wo wir nachfragen können aus den Konzepten, wie wollen Sie denn die Funktionen ausgestalten? Also ist es so, dass es für Sie notwendig ist, was jetzt in dem Beispiel so war, dass es notwendig wird zu überlegen, welche Funktionen haben wir, mit welchen Beiträgen zum großen Ganzen, und das müssen aber auch wieder die Menschen erst dann erarbeiten, um diese Handlungslogik auch zu lernen.
Oder wenn wir ein anderes Wesenselement nehmen, einfach weil, damit es griffiger wird, nehme ich mal das Thema Identität. Ja? In der Pionierphase, Identität ist auch ein Wesenselement aus diesem ganzheitlichen Systemkonzept, aus der obersten Schicht der Landkarte. In der Pionierphase ist die Identität durch die Pionierinnen und Pionieren einfach da. Durch Vorleben. Man könnte sagen, angenommen, du, Danny, baust eine Firma auf, weil du sagst, jetzt habe ich Lust, etwas in die Welt zu bringen, das mir wichtig ist. Dann ist deine Person und die, mit denen du das machst, für alle, die dann dazukommen als Mitarbeitende, quasi der Leitstern, nachdem das Ganze geprägt wird. Die Werte, die müssen nicht in Leitbildern festgelegt werden, sondern man lebt das vor. Während langer Zeit kann das wunderbar funktionieren. Es kann aber irgendwann sein, sei es, dass die Organisation stark wächst, sei es auch, dass du vielleicht gar nicht mehr da bist als Gründer und andere das übernommen haben, dass plötzlich eine Orientierungslosigkeit entsteht, wo nicht mehr klar ist, was ist eigentlich genau das Wofür unserer Organisation? Was macht uns im Innersten aus? So dass das eigentlich gar nicht mehr besprechbar ist, weil das jeder oder jede anders versteht. Und in der Differenzierungsphase eben geht es darum, das zu vergemeinschaften, zu überlegen, okay, wie wollen wir uns definieren, unser Wofür? Welche konkreten Werte, Visionen, Missionen sollen uns leiten? Das heißt, wenn, um auf meine Ausgangslage, die ich schilderte, zurückzukommen, jetzt meinetwegen du uns als CEO einer Organisation in dieser Situation alles in einer Stunde oder zwei erzählen würdest, hören wir drauf, was über welche Wesenselemente in welchen Qualitäten sprichst du im Ist? Und was würdest du dir wünschen zu den gleichen Wesenselementen im Soll? Und das können wir über zwei der Modelle, beispielsweise jetzt auf die beschränken wir uns jetzt gerade, einfach hören, dir paraphrasieren, Fragen stellen und dann auch Ziele vorschlagen aufgrund dieser Modelle, so dass du vielleicht nach anderthalb Stunden da sitzt und denkst, Mensch, jetzt fühle ich mich aber wirklich gut verstanden und die Ziele, die sie uns formuliert haben für den Prozess aufgrund meiner Schilderung, passen eigentlich genau zu unserer Situation. Und das ist keine Zauberei, sondern das ist durch die Landkarten und diesen syntaktischen Blick eben möglich, uns nicht in die Irre führen zu lassen und in den Wald führen zu lassen, sodass wir auch nicht mehr sehen, wo die Wege im Wald verlaufen, um in Julias Bild zu bleiben, sondern über die Landkarte so zu fragen und auch Paraphrasierungen anzubieten, dass sowohl das Kundensystem Orientierung kriegt, aber natürlich auch wir.
Ja, ja. Finde ich sehr stark und stimmig. Also ich paraphrasiere mal in meinen Worten. Na, wenn ich bei Google Maps jetzt bin und sage, ich will jetzt nach München zu euch fahren, kann ich da aussuchen, okay, will ich wandern, brauche ich vielleicht eine Geländekarte, um zu gucken, okay, wie ist das Gelände? Will ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinfahren, dann kann ich Google Maps fragen, mach mir mal bitte die Zeitplanung für öffentliche Verkehrsmittel. Das heißt, ich kann anhand der Karte jeweils das raussuchen, was mir hilft, zu meinem Ziel im wahrsten Sinne des Wortes zu kommen. Das heißt, auf Kundensicht übertragen, Du bist jetzt gerade im Nirgendwo, du bist im Wald und willst wohin? Und was kann ich dir an die Hand geben für ein Werkzeug, um zu diesem Ziel zu kommen und möglichst vereinfacht? Das heißt, du musst nicht wissen, welcher Pilz da gerade steht, wenn du wohin willst. Du musst nicht wissen, ob da ein Reh rumspringt, wenn du gerade irgendwo hin willst. Das heißt, die Reduktion von Komplexität durch Modelle und Landkarten, die mir helfen, die richtigen Antworten auf die Frage zu finden.
Ja, und genau so wie du sagst und vielleicht noch in meinen Worten dazugestellt, du bekommst sowohl eine Orientierung für dich, wo du gerade bist, also wo du stehst jetzt in deinem Beispiel, als auch eine Idee, die gemeinsam entwickelt wird, dass du überhaupt nach München willst. Und dass, wenn du nach München willst, wie du da hinkommen kannst, auch transparent ist. Also in einem Beispiel jetzt wieder auf Organisationskontext bezogen, wenn es um Strategieentwicklung beispielsweise ginge und dann beschrieben wird, dass dann ein Workshop stattfindet mit den und den Beteiligten, mit dem Ziel, dass sie ein gemeinsames Verständnis von der Ausgangslage haben und dass sie ein kräftiges Zukunftsbild, das Ausrichtung und Orientierung gibt, entwickelt wird. Dann mit wem und was da stattfindet, sind sozusagen diese Prozessziele auch, wo dann wiederum ganz klar machen, was es auch von den Beteiligten braucht im System, dass es so entwickelt kann, dass es kraftvoll ist. Weil manchmal gibt es auch Situationen, wo sich Organisationen, CEOs wünschen, dass die Berater das für sie machen. Und dass, wenn sie dann solche Ziele, also solche Wegbeschreibungen, die du gerade von bis nach München und was man da auf dem Weg alles braucht, beschrieben hast, wenn sie das auch quasi mit uns schon erarbeitet kriegen für den Auftrag, wissen sie konkret, was wird von innen erwartet, was kommt auf sie zu und sind wir überhaupt die Richtigen? Weil manche wünschen sich einfach, dass der externe Berater vielleicht die Strategie erarbeitet und dass es an ihnen vorbeigeht.
Ja, finde ich, resoniert gerade sehr stark mit mir, weil ich habe manchmal den Eindruck, also die CEOs stehen im Wald und sind einfach mit dem Abwehren von Witterung beschäftigt. Das heißt, es regnet gerade, jetzt müssen sie erstmal die Kapuze überziehen. Die Kapuze macht sie gerade blind, weil die hören nichts mehr, die kriegen gar nichts mehr mit, was in ihrem Umfeld passiert. Also um die Metapher auszuschmücken, das heißt, wir können gerne über ein Fünfjahresziel sprechen, aber jetzt haben wir gerade eine Corona-Krise, jetzt haben wir einen Ukraine-Krieg. Das heißt, wir haben diesen täglichen Einschlag an dem Ort, an dem wir gerade sind. Und eigentlich wie hat man mal gesagt, auch in der Politik, wenn man sagt, wie sieht denn Deutschland 2025 aus? Ich habe jetzt gerade andere Themen, ich habe gerade Kriege, ich kann gar nicht sagen, wie die Gesellschaft der Zukunft in Deutschland aussehen soll, sondern ich muss einfach, ich agiere eigentlich nur, also, oder ich reagiere eigentlich nur, sondern ich plane gar nicht. Ja. Das heißt, dass der Prozess der Weg ist. Ne? Ich glaube, dass wenn man kommt rein, die haben vielleicht, stellen wir mal die Agenda 2030 fürs Unternehmen auf, aber da ist so viel, glaube ich, in der Klärung dann noch mit den Geschäftsführern auf dem Weg, wo, glaube ich, Klärung stattfindet, was wollen die überhaupt? Oder wie ist eure Erfahrung? Wissen die denn, wo sie hinwollen? Ist es das EBIT? Ist es der Umsatz? Ist es die Kundengewinnung? Oder wie stark ist einfach eine einfache Standortfixierung? Das heißt, sie sind gerade im Wald, aber die wissen gar nicht, in welchem Wald sie sind.
Wir erleben oft, und zwar fast unabhängig davon, ob das NGOs, Verwaltungen oder auch Unternehmen sind, große Unternehmen, Konzerne oder Produktionsunternehmen oder was auch immer, erleben wir oft, dass Führungskräfte, je höher sie sind im System, desto mehr schon wissen, wohin sie wollen. Und was sie aber oft übersehen, ist, dass sie etwas wollen, was mit ihnen nichts zu tun hat aus ihrer Sicht. Also beispielsweise haben wir schon oft erlebt, dass jemand zum Beispiel sagt, ein CEO, den ich jetzt gerade von meinem geistigen Auge habe, von einem Unternehmen, das weltweit tätig ist mit 4.000 Leuten, der im Gespräch sagte zu uns, wir müssen schneller werden, wir müssen einfacher werden, wir müssen mehr das große Ganze sehen, die Führungskräfte und Mitarbeiter müssen mehr Verantwortung übernehmen, sie müssen dies und das und jenes. Also der hat ein klares inneres Bild, was er glaubt, was die Mitarbeitenden und Führungskräfte müssen, um für die Kunden schnellere, bessere Lösungen zu finden. Gleichzeitig merkt er nicht, dass die Art und Weise, wie das System gestaltet ist, nicht auch zuletzt durch ihn, verhindert, dass die Leute genau das tun können. Das heißt, der Ansatz, den wir oft begegnen, das ist dann eher in der überreifen Differenzierungsphase der Fall, also in einer weiteren überreifen Entwicklungsphase. Der Ansatz, den Führungskräfte oder CEOs oft haben, ist zu sagen, das Ziel ist klar, die Leute müssen schneller, agiler, unternehmerischer, pipapo werden und nicht merken, dass es nicht nur um die Schulung der Menschen geht oder ihnen diese Werte um die Ohren zu hauen, sondern dass das eigentlich andere Prozesse bedarf, andere Zusammenarbeitsformen, andere Funktionsgestaltungen, andere Spielregeln auch, wie bestimmte Dinge funktionieren. Das heißt, die gesamte Gestaltung des Systems muss eine andere werden, im Hinblick auf das, was die Ziele sind, die so jemand sagt, und versucht wird aber in der Regel mehr dasselbe. Und das funktioniert halt nicht. Oder es werden vielleicht, das ist da beim Thema Agilität etwas, was uns auffällt, es werden vielleicht irgendwelchen Teams agile Prozesse geschenkt, wenn man so will. Aber das Gesamtsystem bleibt so, wie es immer war, eher bürokratisch, eher starr, eher sehr hierarchisch, und dann funktioniert das nicht. Und über diese Landkarten und die Gespräche, die wir führen, zuerst mal mit Auftraggeberinnen und Auftraggebern und später natürlich den Einbezug von Führungskräften und Mitarbeitenden, können wir sehr klar und deutlich aufzeigen, nicht zuletzt auch die Führungsspitze muss umdenken, wenn diese Ziele erreicht werden sollen. Es reicht eben nicht zu sagen, ihr müsst und ihr könnt und ihr sollt, sondern wie gestalten wir gemeinsam das System so, dass die verschiedenen Systemelemente aufeinander so abgestimmt sind, dass es den Menschen auch erlaubt, in dieser Art zu handeln, und zwar durchgängig.
Ja, ich glaube, einfach nochmal dieses Unterstreichen, was du gerade sagtest, diese Entwicklungsphasen auf der Landkarte oben rechts, die bedeuten eben, dass die, und da ist auch noch uns wichtig, da ist keine Wertung drin, also kein Unternehmen muss in irgendeiner Phase sein, sondern es ist eher die Fragestellung, kann die Organisation der Komplexität gerecht werden, die sie zu managen hat? Und wenn eine Organisation wächst oder wenn die Regularien andere werden, kann es sein, dass die Komplexität steigt. Es kann aber auch sein, dass es in einem Gartenbaubetrieb so ist, in einem kleinen, dass der immer in einer blühenden Pionierphase bleibt. Für die Übergänge, das ist, was Oliver gerade angesprochen hat, erleben wir eben oft, dass die Menschen sich wünschen, sie könnten quasi so in eine nächste Entwicklung einfach reinschlüpfen. Und gleichzeitig aber übersehen, dass diese Handlungslogiken wirklich ein Lernen neuer Ordnung, also eine höhere Ordnung nach Bateson, erfordern von den Leuten. Also wir machen in unseren Seminaren manchmal so Farbübungen damit, wo man mit Kreiden malt. Und in einer Phase haben sie die Menschen bestimmte warme Farben in der Pionierphase und dann sollen sie nachher mit den kalten Farben, wo die warmen Farben aber gar nicht mehr da sind, eine gute Anbindung finden. Das heißt, sie haben plötzlich Farben, die sie vorher noch nie hatten und sollen was verbinden, wo sie die Farben nicht mehr haben. Und so ist das im körperlichen Erleben dann etwas, was auch dann im Alltag ist. Also was wir vorher so hatten, wenn es nach einer ganz anderen Logik ist, beispielsweise bei diesen Funktionen, wenn die jetzt plötzlich nicht mehr nach der Person, die was kann, orientiert so benannt sind, sondern man sagt, naja, wir brauchen die Funktion, wer kann die ausfüllen, dann fühlen die Menschen sich, weil sie das noch vielleicht noch nicht so erlebt haben vorher, aber manchmal sich nicht mehr gefragt oder denken, das wird ja jetzt alles ganz anders, weil sie noch nicht ganz verstehen konnten, dass die Handlungslogiken jetzt andere sind fürs Gesamtsystem.
Und dass dadurch eben auch Zugehörigkeitsprinzipien beispielsweise verändert werden in Organisationen, in der Entwicklung. Also das ganze Thema, weil eigentlich war da eine Frage, ja, und ich versuche da nochmals darauf zurückzukommen. Leute, die in Organisationen in Nöten stecken und was ändern wollen, haben aus unserer Sicht schnell mal den Blick auf die Individuen oder auf die Menschen und sehen zu wenig, dass es um die Gestaltung von Systemen geht. Und das ist auch eine Kritik, die wir, ich glaube, kann ich von wir sprechen, haben an bestimmten Modeströmungen in der Beratung und Coaching-Szene, wo primär über quasi der Ansatz an den Menschen, wenn die meinetwegen resilienter, achtsamer oder was auch immer werden, da ist nichts dagegen einzuwenden. Die Frage ist allerdings, was ist das Wofür des Gesamtsystems und wie ist das System gestaltet, sodass dieses Wofür stimmig erreicht werden kann. Und wenn ich nur an den Menschen rumdoktere, und das muss ich sagen, geht mir manchmal sehr auf die Nerven, auch in unserer Beratungs- und Coaching-Szene, dass immer an den Menschen rumgedoktert wird und der Eindruck erweckt wird, ja, wenn die Menschen noch besser, noch achtsamer, noch resilienter und so weiter werden, dann können sie in Systemen, die eigentlich schlecht gebaut sind und die auch nicht menschenwürdig gebaut sind, können sie es besser aushalten. Und da wehren wir uns dagegen. Wir sagen, wir müssen gemeinsam mit den Menschen Systeme so gestalten, dass für die aktuelle Komplexitätsstufe, in denen sich die Unternehmen befinden, ihre Unternehmensziele, die Unternehmens, das Wofür des Unternehmens, der Unternehmenszweck gut Erfolg, erreicht werden kann. Und nicht einfach nur am Wesenselement Menschen, Gruppen, Klima, wie es bei uns jetzt heißt, rumdoktern, sondern das Gesamtsystem gemeinsam gestalten.
Ja, ich denke da so in bestimmten Seminaren oder Workshops, wo ich erlebe, ich nehme jetzt mal so ein Mobile als Beispiel, wo man so an dem letzten Teil eines Mobiles, was ganz unten hängt, wo es dann den Ausschlag gibt, ich merke das an emotionalen Ausschlägen, was so Stresssituationen sind, wo ich sage, XY weint jetzt, rastet aus, ich überspitze mal ein bisschen Dramatik, aber weil das Gesamtsystem so schief ist und so viel unter Spannung steht oder so viel Reibung erzeugt, dass das ganz unten extrem dann wirkt, wo man gucken kann, okay, was ist eigentlich in diesem System, in diesem Prozess gebaut? Du hast es sehr schön gesagt, ich habe ja auch diese Firma noch Resilienz Consulting, wo es gibt, Danny, mach mir mal die Leute resilienter und agiler und was weiß ich nicht alles. Und dann darf man auch fragen, okay, was sind denn die externen Faktoren, die dazu führen, dass du das haben möchtest, dass diese Person resilienter ist? Und was sind eigentlich die Rahmenbedingungen, die dafür führen, dass sie nicht mehr resilient und widerstandsfähig ist? Und das sind halt wirklich so Zwangslagen, willkürliche Elemente, ja. Also ich finde das gerade sehr stimmig und erlebt das auch das, was du gerade sagst.
Und das ist schon genau dieser Teil, wo man eben über die Wesenselemente schauen kann, wie gelingt es uns, das System ganzheitlich hin zu diesem Ziel zu gestalten. Also auch gerade zur Resilienz ist ja auch, glaube ich, das Beispiel in unserem Buch auch drin. Da haben wir mit dem System zusammen überlegt, in den einzelnen Wesenselementen, an was wollen wir erkennen, in welchen Aspekten, dass wir das Gesamtsystem möglichst resilient gestalten.
Und eben nicht nur die Menschen. Und vielleicht noch ein Hinweis auf die Systemprinzipien, das ja auch ein Modell auf der Landkarte ist. Da, gerade wenn wir jetzt auf das Thema, das du nanntest, beispielsweise Resilienz blicken und über die Systemprinzipien draufschauen und nicht über den einzelnen Menschen, dann können wir die Frage stellen, fühlen sich denn alle Menschen gleichwertig und vollständig zugehörig zu einem System? Und was tut das System, um Zugehörigkeit zu stärken, beziehungsweise wo sind vielleicht Zugehörigkeitsbedingungen im Erleben der Menschen nicht mehr klar? Und aus unserer Sicht schwächt nichts so sehr quasi die Resilienz der Organisation, wie wenn die Zugehörigkeit unklar geworden ist oder wenn die Leute sich nicht mehr wirklich zugehörig fühlen, weil sie eigentlich sagen, na ja, ich bin zwar hier, aber eigentlich bin ich hier nur, weil ich noch meinen Lohn brauche, mein Geld brauche und trotzdem merken die dann, das zehrt an ihnen, es fehlt ihnen der Sinnbezug und so weiter. Das heißt, über diese verschiedenen Ebenen der Systemprinzipien können wir auch auf solche Themen blicken und gucken, wo könnte statt an den einzelnen Individuen anzusetzen, im System bestimmte Prinzipien befolgt werden, sodass Dinge wieder in einen Ausgleich kommen und die Menschen dadurch auch in ihrem Fühlen gestärkt werden und automatisch in der Gestaltung oder durch die Gestaltung des Systems beispielsweise dann auch resilienter werden und nicht nur, indem man einzelnen Leuten irgendwas an Fähigkeiten antrainiert.
Stark. Ich habe gerade auf die Uhr geschaut, wir sind schon relativ vorangeschritten. Gefühlt haben wir nicht mehr annähernd die Landkarten touchiert. Ist auch nicht so leicht bei der Komplexität und dem, was alles dahinter steht. Und gleichzeitig würde ich euch gerne nochmal den Raum geben, um zu sagen, okay, Danny, jetzt hast du ein paar Fragen gestellt, aber das Kernthema hast du gar nicht genannt. Gibt's etwas, wo ihr sagt, das müssen wir unbedingt oder sollten wir auf jeden Fall noch besprechen, denn das haben wir noch gar nicht berührt?
Naja. Also ich glaube, ein Punkt wäre mir noch wichtig zu ergänzen, Fachherr, bei den Modellen, bei den Formaten oder was die Landkarte auch ermöglicht. Wir waren ja vorher so in diesem Entdecken, wo stehe ich im Wald quasi oder wo stehe ich? Und was ich immer weiter und tiefer erlebe, dadurch, dass wir diesen Raum so anbieten können, ist, dass wir auch einen Raum anbieten können, erstmal durchzuatmen zu können und wertschätzen zu können, dass da so enorm viele Lösungsversuche drinstecken in der Organisation. Also dann wieder wirklich von den einzelnen Menschen in der Gestaltung von etwas und auch das so gewürdigt werden kann von ihnen selbst, also nicht von uns jetzt als Berater im Sinne von habt ihr schon mal, sondern wirklich, dass sie spüren können, okay, wir können hier auch mal anhalten, durchatmen und uns überlegen, wie wir diese Zukunft, die wir uns wünschen, mit dem verbinden, was wir geworden sind. Und das erlebe ich immer wieder, dass diese Zwischenräume, die da aufgehen können und wo man nicht einfach so aus diesem schneller, besser ganz schnell sagt und jetzt die Vision, aber vergisst, dass dieses Organische zu entwickeln aus dem, was man eigentlich geworden ist, es braucht, damit es in die Anbindung für das Zukünftige gehen kann, im Erleben der einzelnen Menschen.
Ja, ich habe jetzt bewusst eine Pause gelassen, weil ich die Worte einfach mal wirken lassen wollte. Fand ich sehr schön. Oliver, willst du noch was ergänzen oder bist du mit Julias Worten?
Ich würde noch einen Aspekt ergänzen, der uns wichtig ist und den wir noch nur kurz berührt haben. Nämlich, Julia hat ganz zu Beginn unseres Gesprächs mal erwähnt, dass es sich bei diesen Modellen, die auf der Landkarte sich befinden, um Modelle handelt, die auf logischen oder archetypischen Grundstrukturen beruhen. Und das ist uns auch ein wichtiger Aspekt, den wir im Buch auch gut beschreiben. Denn nur solche Modelle, die das tun, also dass sie auf logischen oder archetypischen Strukturen beruhen, die eben weitgehend kulturübergreifend oder im Sinne der logischen Strukturen sogar ganz kulturübergreifend sind, kann man syntaktisch arbeiten. Denn ich kann sehr schnell und intuitiv ein Modell, wie wir es da darstellen, verstehen und innerlich als stimmig erleben, ohne dass ich jedes Detail verstanden habe, weil sie, wie Matthias Wager das nennt, was mit den Strukturen des menschlichen Bewusstseins zu tun haben. Das heißt, wenn wir das Systemkonzept nehmen mit den Wesenselementen, da ist das Urbild dahinter eigentlich Körper, Seele, Geist. Und in jeder Kultur auf der Welt gibt es irgendwo ein Urbild, das dem entspricht. Und das heißt, ich kann sehr schnell verstehen und intuitiv spüren, ach ja, es gibt sowas wie ein physisches, instrumentelles in der Organisation, genauso wie es seelische Aspekte gibt, nämlich die Art und Weise, wie das soziale Miteinander gestaltet ist, oder eben geistige Aspekte im Sinne kultureller Themen, mit welcher Ideenwelt ist das verbunden? Und das ist ja nicht zu betrachten als voneinander getrennt, das fließt ineinander. Und dadurch kriege ich relativ schnell eine Orientierung. Und das ist bei all diesen Modellen so. Und im Gegensatz zu vielen konstruierten Modellen, die zwar sehr klug erdacht sind, aber nicht eine unmittelbare quasi archetypische Anbindung haben, dann sind die schwerer zu verstehen und sie sind auch nicht so universell anwendbar. Das heißt, die Landkarten der Transformation haben den Anspruch, dass durch diese auf Archetypen und logischen Strukturen beruhenden Modelle überhaupt überall auf der Welt gebraucht werden können, in jeder Form von Organisation. Und das haben wir, glaube ich, noch zu wenig. Das begründen wir auch im Buch für Leute, die das interessiert, die jetzt sagen, vielleicht nach dem, was ich hier erzähle, das ist ja einfach mal eine Behauptung, aber wir erläutern das auch ausführlich. Und das ist uns schon auch noch ein wichtiger Aspekt, den ich dazustellen wollte.
Sehr schön, vielen Dank. Im Prinzip war das auch schon die Beantwortung meiner zusammenfassenden Frage, wobei helfen die Landkarten der Transformation? Und ich denke, die Zuhörenden haben jetzt auch mitbekommen, also ich habe schon mehrfach in das Buch reingeschaut, ich lese dann auch gern noch quer, das ist halt so, wie es die vorhin genannten Koryphäen auch schon gesagt haben, da ist sehr viel zusammengekommen und das ist, glaube ich, ein sehr gutes Metabuch. Ich hoffe, dass den Begriff ist ganz stimmig, dass man sagt, okay, also ich werde noch viel nacharbeiten, reinarbeiten. Da ist schon viel, ja, Hirnschmalz klingt so ein bisschen despektierlich, aber da ist schon viel Wissen reingeflossen. Und auch die Zuhörenden werden merken, den Podcast darf man ruhig dreimal hören, um sich wirklich alles zu erschließen. Deswegen vielen, vielen lieben Dank, dass ihr uns mal so, mit dem Kopf kurz in diesen Ozean habt blicken lassen. Die ganze Welt, die sich da einem erschließt, ist noch viel mehr. Es gibt sehr viel zu entdecken. Und natürlich hilft es, wenn man sich das Buch kauft und auch, es auch liest. Denn dann wird dieser Podcast einfach auch nochmal leichter verständlich. Erstmal für den inhaltlichen Teil vielen lieben Dank, dass ihr uns da so ein bisschen habt reinschauen lassen. Und jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an euch. Was braucht Führung eurer Meinung nach heute wirklich?
Aus meiner Sicht, ich fange mal an. Wir haben uns gerade angeschaut, wer will beginnen. Ich versuche es kurz zu machen. Aus meiner Sicht braucht es eine Auseinandersetzung mit der Frage, was Führung auf einer grundsätzlichen Ebene eigentlich für Dimensionen hat. Weil Führen ist nicht nur eine Frage von Menschen führen zum Beispiel, sondern es geht um die Frage, wie können wir, auch wieder über das Systemkonzept gedacht, wie können wir Werte gemeinsam erarbeiten und leben, wie können wir Ziele gestalten und Strategien entwerfen, wie können wir Strukturen gemeinsam bauen, die dem angemessen sind, was unser Wofür ist, wie können wir miteinander einen Umgang finden, also der Aspekt der Menschenführung, wie können wir aber unsere Funktionen auch gestalten, Prozesse gestalten, mit Mitteln umgehen. Das ist ziemlich komplex zu führen und die Frage, sich zu stellen und nicht nur auf einen Ort hinzuschauen, sondern mit kontextspezifisch für die Situation, in der man ist, zu gucken, was braucht es von mir als Führungskraft und was brauche ich als Führungskraft von der Organisation und von den Mitarbeitenden, ist aus meiner Sicht etwas, das ganz zentral und unterstützend ist.
Und da ergänzen noch, gestern im Seminar sagte jemand zu mir, der inzwischen Berater ist, aber früher Manager war, wenn ich das Wissen gehabt hätte in meiner Führungsposition, hätte ich ganz anders wirksam sein können. Einfach, und damit meinte er, wenn ich den Blick gehabt hätte, dass ich Teil eines Systems bin und dass es um Systeme geht, die sich entwickeln in allen Wechselwirkungen. Dass beispielsweise, wenn du den Ort oder den Raum wechselst, wie du mit deinem Team zusammenarbeitest, dass es einen Einfluss hat auf das, wie die Menschen miteinander zusammenwirken oder dass andere Selbstverständnisse sich entwickeln können. Also wirklich dieses, was Oliver sagte, diese Wirkungsdimensionen auch für die Führung anzuwenden, aber insgesamt eine Bewusstheit dafür zu haben, dass in einem System die Menschen zwar, an denen alles zum Ausdruck kommt, aber nicht die einzigen sind, an denen man arbeiten kann, sollte.
Ja, stark. Ich fasse mal meinen Worten zusammen, reflektiert sein. Ist das stimmig für euch?
Würde sicher helfen.
Okay.
Ja, das hat er tatsächlich gesagt. Er sagte auch, warum habe ich eigentlich nie reflektiert?
Über welche berufliche Leistung seid ihr besonders stolz oder glücklich erreicht zu haben?
Also einerseits das Buch, auf das wir uns schon sehr gefreut haben, dessen Entstehung auch nicht nur leicht war, das war ein intensives Ringen und das ja auch schon bald in diesen Wochen oder in einem Monat in zweiter Auflage schon erscheint, also die erste ist praktisch ausverkauft, worüber wir uns auch sehr freuen. Das ist das eine und das andere, würde ich sagen, dass es uns immer wieder gelingt, Menschen in ihren Prozessen, in Organisationen so zu begleiten, dass sie für sich einen wirklich positiven Unterschied spüren. Und das beglückt mich immer wieder von Neuem.
Ich würde sagen, ein sehr wichtiger Entscheidungsmoment in meinem Leben war schon, dass ich, obwohl ich durchaus Ängste hatte und nicht wusste, wie es weitergehen soll, wusste, wenn sie mit meinen Werten nicht übereinstimmt, muss ich kündigen. Und dass ich dem gefolgt bin. Und damals habe ich diesen Entschluss getroffen, ich arbeite nur noch für Systeme, in denen ich finde, dass ich einen wirksamen, mit meinen Werten konkurrenten, stimmigen Beitrag leisten kann. Und das hat sich jetzt über 15 Jahre lang immer wieder ergeben, dass es genau so ist. Also ergeben im Sinne dessen, dass es für mich eine wichtige Rahmenvoraussetzung war. Und das andere ist wirklich das Buch für mich auch. Weil dort eben das zusammenkommt oder auch das, was wir eingangs sagten, der Anspruch, dass wir mit einer gewissen Präzision eine Grammatik zur Verfügung stellen wollen, uns anderen erlernbar machen können und wollen, dass sie selbst in ihren Kontexten wirksam sein können. Das ist etwas, was mich da auch sehr, sehr große Freude macht.
Ja, stark. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtet ihr gerne haben, die ihr noch nicht habt?
Viele. Also ich kannst du da spezifisch was sagen?
Ja, ich würde ja schon gerne so singen können wie Lady Gaga. Weil dazu muss man jetzt wissen, also wir sind ja sehr unterschiedlich. Also ich bin eher die sehr visuell ist, und ich bin auch diejenige, die die Flipcharts zeichnet und malt und große Freude im Ausdruck mit Farben und Formen hat. Und ich bewundere dann wiederum Olivers Fähigkeit, wie er in dieser auditiven Fähigkeit beispielsweise Noten hören kann, was für mich völlig ein anderes Universum ist. Das heißt, ich fände es schön, es zu können, aber ich habe auch akzeptiert, dass es reicht, auf den Weg zu gehen, immer mal wieder mehr die auditiven Fähigkeiten zu trainieren.
Ja, und so gesehen könnte ich sagen, was ich bei Julia sehr schätze, und wenn du das sehen könntest, Julia hat während des Gesprächs schon eine wunderbare Zeichnung angefertigt, wo alles Mögliche zum Ausdruck kommt, auf visueller Ebene, was wir mit dir besprochen haben. Sowas würde ich auch gerne können, ich kann es aber einfach nicht. Also ich bin wirklich eher der Typ, der dankbar ist, dass es Menschen auch wie dich gibt, Danny, mit diesen wunderbaren Visualisierungsfähigkeiten. Da bin ich jetzt nicht so begnadet drin.
Also habt ihr wieder eine sehr hervorragende Synergie für euch beide gefunden. Welche drei Bücher haben euch am meisten geprägt oder beeinflusst?
Ich habe gewusst, dass du diese Frage stellst, und das deswegen überlegt, weil es ist natürlich schwierig zu beantworten, weil es viele gibt. Und die Frage ist dann auch, ist es jetzt privat eher, also als Mensch, oder ist es eher beruflich? Und ich habe mich entschieden, eine Mischung zu sagen. Also sehr geprägt hat mich das Buch Konfliktmanagement von Fritz Glasl, das ich in einem akuten Konflikt selber gelesen habe und das mir viele Augen geöffnet hat. Ein zweites Buch, das mich sehr geprägt hat, oder Bücher, sind die Stoffe von Friedrich Dürrenmatt. Die habe ich als 20-Jähriger gelesen und habe, das sind philosophische Aufsätze von Dürrenmatt, die mir sehr zu denken gegeben und mein Denken auch sehr beeinflusst haben. Und das dritte Buch, das mich immer wieder prägt, wenn ich daran denke, ist Der lange Weg zur Freiheit, die Autobiografie von Nelson Mandela.
Ja, ich denke, ehrlich gesagt, seit heute Morgen, wo ich die Frage gelesen habe, dass du sie vielleicht stellen würdest, darüber nach, bin ich noch nicht ganz sicher. Ich weiß, dass ich als junge Frau Zitat da von Hermann Hesse, dass mich das einfach berührt hat und dass ich das immer wieder mal gelesen habe und habe mich heute Morgen dann auch wieder so dran erinnert und habe mich da so reingefühlt. Dann habe ich ich habe früher viel Schach gespielt, in der Bundesliga auch Schach gespielt, und da ist wahrscheinlich klar, dass die Schachnovelle eins der Romane war, wo ich dann damals auch, es hat mich nicht jetzt beeinflusst oder beeindruckt, aber dennoch ist es ein Buch, wo auch wiederum, gerade man kann sich in bestimmten Welten auch sehr stark verlieren, und in dieser Schachwelt, wo ich als Jugendlicher auch in der Bundesliga war, hatte ich so das Gefühl, es gibt Menschen, die leben fast auf diesem Schachbrett, und es ist durchaus wie eine Schachnovelle dann, wo man gegen sich selbst spielt oder so, dass es einen davor bewahrt und man weiß, dass es auch noch andere Welten außerhalb gibt. Und dann, ich glaube, ich würde eher gerne in Gestalten gehen, die bis heute nachwirken, wie die Pippi Langstrumpf oder Pumuckl oder Harry Potter. Also das sind alles so diese unglaublichen Wesen, also die einfach auch wieder in jeder Beratungssituation manchmal auftauchen können und hilfreich sind, also bis zu dem, dass der Ridiculous-Zauber auch einer unserer Methoden ist, mit denen wir mit manchen Gruppen arbeiten oder so. Also diese Welt, die so in einer Präzision und Wunderbarkeit die diese Figuren zeigt. Und die sind jetzt nicht klassisch, die waren damals schon in Büchern, aber mehr waren sie eigentlich im Visuellen wieder.
Sehr schön. Ja, ich habe drei Frauen zu Hause, also zwei Töchter und eine Frau, deswegen drei Frauen, nicht so Polygamie-mäßig. Die haben alle Harry Potter-Bände gelesen und leben einfach immer noch sehr stark in diesen Welten und haben da ihren eigenen Wortschatz komplett aufgebaut. Ich habe mich da mit den Filmen begnügt und dem Spiel. Aber das macht viel auf und sind wirklich, sind ja auch philosophische Ansätze stark dahinter. Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die eure berufliche Entwicklung bestimmten?
Ja, also ich glaube schon, meine Begegnung mit der Idee des Konstruktivismus in meiner ersten OE-Ausbildung, die ich bei Fritz Glasl machte, nämlich überhaupt mal, dass mir jemand sagte, die Welt wird durch unser Erleben und unsere Aufmerksamkeitsfokussierung konstruiert. Das hat mich zutiefst erschüttert. Und das weiter hineinbegeben, das uns auch bei unserem Buch geholfen hat, wo wir den konsequenten Konstruktivismus beschreiben, also das hat mich schon sehr stark geprägt. Eine zweite Erkenntnis war die Erkenntnis des Zusammenspiels unwillkürlicher Prozesse mit dem Kognitiven. Das hat mich sehr geprägt für meine Arbeit. Und das dritte würde ich sagen, dieses Verstehen, dass quasi archetypische und logische Grundstrukturen Menschen helfen und auch mir helfen, die Welt anders zu verstehen und unsere Konstruktionen dadurch nicht ganz zufällig werden zu lassen, sondern auch in eine zieldienliche Richtung zu lenken.
Also eigentlich sind das schon bei mir die drei Quellen auch, die unserem Buch zugrunde liegen. Also, und natürlich verbinden die sich alle wieder, weil Matthias und Inse auch Schüler von Gunter Schmidt und so waren. Und auf der Erkenntnisebene, wie wichtig das Organisationsbild und das Menschenbild ist für unsere tägliche Arbeit. Also wurde ja wahrscheinlich vorher schon ein bisschen deutlich, wenn wir Organisationen als lebendige Wesen sehen, genauso wie wenn wir die Menschen in ihrem Potenzial oder auch schon in ihrer fortgeschrittenen Form betrachten, was wir wiederum ermöglichen können, dass sie es vielleicht an sich selber auch entdecken können. Und da sagt eben auch, dass selbst dann, wenn man manchmal denkt, ja, hier eindeutig, jetzt gibt's vielleicht nichts, sagt ja der andere gegenüber oder so. Matthias Wager von Kiebitz sagte oft, man kann sich nie sicher sein, dass nicht diese Möglichkeitsverzweigung in dem Möglichkeitsbaum doch noch weiter wächst. Und diese Annahme von der Potenzialhypothese oder auch wie diese Menschen das vorleben, die Liebe zum Menschen, wenn ich an die Arbeit von Gunter Schmidt denke, wenn er in den Settings mit den Klienten sitzt, wo die Liebe für den Menschen den Raum bildet für mich, wenn ich das betrachte. Und das sind, das ist etwas, was meine Arbeit auch sehr beeinflusst. Ich mich immer wieder zu gucken, bin ich selbst mit all meinen Seiten gerade in der Lage, Räume zu öffnen, wo die Menschen ihr Potenzial entfalten können.
Oh, habe ich kurz wirken lassen, stark. Wenn ihr mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntet, mit wem würdet ihr es gerne tun und warum?
Ich muss drei Leute nennen, aber auf einen sage ich noch einen Satz dazu. Viktor Frankl hätte ich unglaublich gerne kennengelernt. Ich bin verliebt in ihn in dem Sinne, dass wenn ich seine, nicht nur Bücher lese, sondern auch seine Reden oder Interviews höre, das packt mich einfach. Dann hätte ich gerne Milton Erickson kennengelernt, wenn der Gunter Schmidt oder der Stephen Gilligan uns manchmal erzählen, was sie mit ihm erlebt haben, auch in privaten Gesprächen, das hätte mich sehr gereizt. Und natürlich, das klingt schon in einem Buch an Nelson Mandela, ich hätte wirklich Nelson Mandela sehr gerne kennengelernt, weil er für mich jemand ist oder war, der als Mensch einen Entwicklungsweg zurückgelegt hat unter schwersten Bedingungen, denn Mandela war nicht immer der Mensch, der Versöhnung gepredigt hat oder ein Heiliger, der war ja bis am Schluss kein Heiliger in dem Sinn, aber er war nicht dieser Mensch, er hat einen Entwicklungsweg zurückgelegt und sich immer wieder gehäutet in seinen Sichtweisen und unter schwersten Umständen, und ich habe tiefsten Respekt davor und hätte von dieser Weisheit einfach sehr gerne mal durch eine persönliche Begegnung etwas noch abbekommen.
Also ich hätte auch gerne Viktor Frankl und Milton Erickson kennengelernt und zusätzlich noch die Virginia Satir und die Ita Wegmann.
Die kenne ich nicht. Wer ist Ita Wegmann?
Ita Wegmann hat zusammen mit Rudolf Steiner die jetzt in jetzige Klinik Alesheim gegründet oder auch den Sonnenhof. Und ich finde, sie erinnert, also gefühlt erinnert sie mich oft an Virginia Satir, auch vom Menschenbild. Und da wir viel auch mit Organisationen in dem Bereich arbeiten, wo es darum geht, auch Menschen mit Behinderung zu unterstützen oder in anderen Bereichen oder eben auch die Klinik Allersheim schon mal begleitet hatten, da lebt eben so ein Geist von auch noch von so einer Gründungspersönlichkeit, die ich auch gerne einfach kennengelernt hätte.
Sehr schön. Wenn ihr euer jugendliches Ich treffen würdet, was würdet ihr ihnen raten?
Ich glaube, ich hätte mir, wenn ich mich als 18-Jähriger heute, wenn ich dem 18-Jährigen selbst von mir gegenüberstehen würde, würde ich ihm sagen, du bist genau richtig, wie du bist. Hadere nicht so sehr, sondern vertraue darauf, dass es genau in deiner Art und Weise einen Weg geben wird, der dich dein Potenzial entfalten lässt. Weil das hat der 18-Jährige nicht so sehr geglaubt. Und der jetzt bald 54-Jährige blickt zurück und sagt, nur weil der 18-Jährige genauso war, wie er war, konnte ich jetzt mit 54 zum Beispiel gemeinsam mit Julia das Buch schreiben.
Also, ich würde mich da, wenn dann, bestärken, genauso zu denken, wie ich das gefühlt und gedacht habe, weil ich hatte das Gefühl mit, sei es 18 oder anders Jugendlichen, ich liebe Reisen, die Welt erkunden, in die Welt zu gehen, bin aber im schwäbischen Land geboren, also man muss sich vorstellen, ich bin in einer Straße geboren, wo die Menschen Löcher in Bäume schneiden, um auf die Straße gucken zu können, wo ich als Jugendliche davor geparkt habe, dann bitte wegfahren sollte, weil man dann die Straße nicht mehr gesehen hat. Und für mich war immer total wichtig, die Welt zu erkunden und viel zu reisen. Das habe ich aber alles gemacht. Und wenn ich eher heute Jugendliche treffe oder mit in Kontakt bin und versuche, sie zu stärken, erinnere ich mich oft daran, wie unendlich man das Leben da gesehen hat und gefühlt hat und die Welt verstehen wollte, nachvollziehen wollte, in andere Kulturen sein wollte. Und da finde ich, das habe ich schon ziemlich gut gemacht, weil ich hatte das sehr unerschrocken. Ich war mit 14 alleine auf Interrail, habe Schachturniere in Sizilien gespielt. Und ich danke eher meiner Mutter nachträglich, dass sie bei mir als Älteste, ich habe noch 4 Geschwister, nie Sorgen hatte. Da war das alles ganz normal, dass das gut geht. Und da ist ein großes Vertrauen in mich selber dann auch darüber gewachsen. Zutrauen, meine ich.
Habt ihr ein Lebensmotto? Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Meines würde ich am liebsten in den Worten von Gunter Schmidt zusammenfassen. Und ich für diesem Motto verdanke ich viel, auch wenn es schwere Zeiten in meinem Leben gibt, nämlich die Idee der Metazufriedenheit. Also damit zufrieden zu sein, dass man nicht zufrieden ist, und nicht denkt, wenn es einmal nicht gut geht oder wenn was schwer ist, es müsste anders sein. Also die Idee quasi, es ist, wie es ist und ich kann konstruktiv damit umgehen oder wie Viktor Frankl sagen würde, auch in schwierigen Momenten dem einen Sinn abzugewinnen, um würdevoll damit umzugehen, das wäre für mich, diese Metazufriedenheitsidee wäre für mich was ganz Zentrales geworden.
Für mich ist wichtig, andere Menschen so zu behandeln, wie ich gerne mir wünschen, also wie ich mir wünsche, dass sie mich behandeln würden. Natürlich ist das nicht immer einfach. Und aber dieses, ich habe an einigen Situationen in meinem Leben schon erleben müssen, dass ein Leben zu Ende geht und dass das keine Chance mehr gibt, mit jemandem nochmals zu sprechen, zumindest nicht in der physischen, also in der hier auf der Erde. Und das war schon auch, als ich jugendlich war und habe mir da immer wieder vorgenommen, wenn ich in Situationen bin, Konfliktsituationen, Streitsituationen, dass ich das so hinkriege, dass dieser Frieden in mir so entstehen kann, dass das auch sein kann, dass es nicht mehr die Möglichkeit gibt, das irgendwann im Unendlichen zu klären. Also dieses zu versuchen, in eine Aussöhnung, in einen liebevollen Kontakt mit einem selbst natürlich, weil das ja auch nicht immer einfach ist, aber in eine Aussöhnung zu kommen und andere so zu behandeln, wie man sich gewünscht hätte, selbst behandelt geworden zu sein. Naja, ihr wisst, was ich meine.
Ja, vielen, vielen lieben Dank. Vielen Dank, liebe Julia. Vielen Dank, lieber Oliver, für dieses kenntnisreiche, inspirierende und tiefgründige Gespräch. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr Gast im Paperwings Podcast wart.
Ganz herzlichen Dank, Danny, für die Einladung und für die Räume, die du öffnest, in deiner Art Fragen zu stellen, zu paraphrasieren. Das finde ich sehr beeindruckend und sehr schön. Vielen Dank.
Ja, ich danke dir auch ganz herzlich. Hat mich sehr gefreut, dass wir bei dir Gast sein durften. Und Oliver hat es schon in schönen Worten gesagt. Ganz herzlichen Dank auch für deinen Raum öffnen und ja, schönen Austausch mit uns. Dankeschön.
Dankeschön und tschüss.
Tschüss. Tschüss.
So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund. Mit besten Grüßen, Ihr Danny Herzog-Braune.